Die Persönlichkeit Gottes Sri Krishna, der Paramatma, die Überseele, im Herzen eines jeden und der Wohltäter des aufrichtigen Gottgeweihten ist, entfernt den Wunsch nach materiellem Genuss aus dem Herzen des Gottgeweihten, der sich an seinen Botschaften erfreut. Und diese Botschaften sind in sich selbst tugendhaft, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. Erläuterung: Botschaften über die Persönlichkeit Gottes Sri Krishna sind nicht von ihm verschieden. Wann immer man deshalb Gott ohne Vergehen lobpreist und über ihn hört, sollte man verstehen, dass Sri Krishna sich dort in Form von transzendentaler Klangschwingung aufhält, die so mächtig ist wie der Herr persönlich. Sri Chaitanya Mahaprabhu erklärt in seinem Shikshastaka deutlich, dass der heilige Name des Herrn alle Kräfte des Herrn besitzt und dass der Herr seine unzähligen Namen mit derselben Kraft ausgestattet hat. Jeder kann den heiligen Namen mit Aufmerksamkeit und Ehrfurcht chanten, wann immer er die Möglichkeit dazu hat. Die Zeit ist nicht fest vorgeschrieben. Der Herr ist so barmherzig, dass er vor uns in der Form transzendentalen Klanges gegenwärtig sein kann, aber unglücklicherweise haben wir keinen Geschmack für das Hören und das Lobpreisen des Namens und der Taten des Herrn. Wir haben bereits erörtert, wie man einen Geschmack für das Hören und Chanten des heiligen Klanges entwickelt. Kann sich eine noch erinnern? Assoziazione della Divoti. Ja, sehr gut. Heißt, zuerst entwickelt man Vertrauen in dieser Gemeinschaft von Devotees, dann als nächstes eine Anziehung und schließlich Liebe zu Krishna. Das sind, was sich in dieser Assoziation der Devotees einstellt. Der Herr steht zu seinen Geweihten in einer Beziehung gegenseitigen Austausches. Wenn er sieht, dass ein Gottgeweihter völlig aufrichtig danach verlangt, Zutritt zum transzendentalen Dienst des Herrn zu erlangen und daher beginnt ernsthaft über ihn zu hören, handelt der Herr vom Innern des Gottgeweihten aus in solcher Weise, dass der Gottgeweihte leicht zu ihm zurückkehren kann. Dem Herrn ist mehr daran gelegen, uns in sein Königreich zurückzuholen, als wir es uns wünschen können. Die meisten von uns wünschen sich gar nicht, zu Gott zurückzukehren. Nur einige wenige Menschen wollen überhaupt zu Gott zurückkehren. Doch jedem, der wirklich diesen Wunsch hat, hilft Sri Krishna in jeder Hinsicht. Man kann nicht in das Königreich Gottes eintreten, solange man nicht völlig von allen Sünden gereinigt ist. Die materiellen Sünden sind Folgen unseres Begehrens, über die materielle Natur zu herrschen. Es ist schwierig, dieses Verlangen abzuschütteln. Frauen und Reichtum sind sehr schwer zu überwindende Probleme für den Gottgeweihten, der sich auf dem Pfad zurück zu Gott befindet. Viele entschlossene Anhänger des hingebungsvollen Dienstes fielen diesen Verlockungen zum Opfer und kamen somit vom Pfad der Befreiung ab. Aber wenn einem der Herr selbst hilft, wird der ganze Vorgang durch die göttliche Gnade des Herrn so einfach wie nur irgendetwas. Es ist nichts Erstaunliches, dass man in Berührung mit Frauen und Reichtum unruhig wird. Denn jedes Lebewesen ist seit undenklichen Zeiten, niemand kann sich erinnern seit wann, mit solchen Dingen verbunden und es erfordert Zeit, sich von dieser fremden Natur zu lösen. Aber wenn man damit beschäftigt ist, von der Herrlichkeit des Herrn zu hören, erkennt man allmählich seine wirkliche Position. Durch die Gnade Gottes erlangt ein solcher Gottgeweihter genügend Kraft, um sich gegen den Zustand der Verwirrung zu wehren. Und allmählich werden alle störenden Elemente aus seinem Geist beseitigt. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gaurava Mitra Charine Shinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyantasto Yavadrani Vidunoti Suritratam. Die Persönlichkeit Gottes Shri Krishna, der der Paramatma, die Überseele, im Herzen eines jeden und der Wohltäter des aufrichtigen Gottgeweihten ist, entfernt den Wunsch nach materiellen Genuss aus dem Herzen des Gottgeweihten, der sich an seinen Botschaften erfreut. Diese Botschaften sind in sich selbst tugendhaft, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. Wir hatten gestern von dem starken Knoten im Herzen gesprochen, der falschen Identifizierung der ewigen Seele mit dem zeitweiligen Körper. Dieser Knoten wird festgezogen durch materielle Wünsche. Dem Augenblick, wo sich das Lebewesen mit diesen materiellen Wünschen beschäftigt, muss seine Identifizierung mit der Rolle, diesem Körper, identisch, also mit, damit sich verfestigen und verhärten und erstarren. So, diese Wünsche nach materiellem Genuss bilden praktisch ein großes Hindernis auf dem Weg des spirituellen Lebens. Deswegen wird in der Katha Upanishad gesagt, dass der Pfad des spirituellen Lebens sehr, sehr schmal ist. Warum schmal? Weil man genau diesen Weg treffen muss, der, wenn man so voller materieller Wünsche ist, einfach nicht von einem getroffen werden kann. Man hat zu viel vor, zu viele andere Interessen, man ist unfähig, sich auf das spirituelle Thema einzulassen. Das liegt alles daran, weil die materiellen Wünsche sehr, sehr stark im Herzen gegenwärtig sind. Nicht nur seit einem Leben, sondern seit unvordenklichen Zeiten. Die Katha Upanishad wirft deswegen ein Vers, der eine gewisse Explosionskraft in sich birgt. Utishta jagrata prapya varanibodata churasya dhara nishita durasya durasya sehr schwierig. Durgam kate O Lebewesen, ihr schläft in der Matte und Welt. Bitte steht auf und nutzt diese großartige menschliche Lebensform. Der Pfad der spirituellen Verwirklichung ist schwierig. Er ist scharf wie ein Rasiermesser. Das ist die Meinung der gelehrten Transzendentalisten. Und dieser schwierige Pfad, dieser schmale Pfad, diese Gratwanderung sozusagen, balancierend mit Gewichten, diese Gratwanderung wird sehr einfach gemacht in diesem Text. Hier heißt es, dass man lediglich voller Aufmerksamkeit über Krishna hören soll. Wie funktioniert das? Was ist die Rechtfertigung dafür, dass der sonst oder der sehr schwierige Pfad des spirituellen Lebens einfach gemacht ist? Er ist einfach gemacht, aber er ist nicht billig, wie wir gleich sehen werden. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Der Herr sagt, also es passiert zu Deutsch gesagt durch die Gnade des Herrn. Der Herr sagt, Nahantishtami Vaikunte meinte Stani zweifelhaft. Yoginam Frieda Yeshua. Ich bin nicht im Königreich Gottes. Nochmal. Er sagt, er ist nicht im Königreich Gottes. Ich bin nicht im Herzen der Yogis. Ich bin da, wo die Devotis meine heiligen Namen chanten. Also durch das Hören über Krishna, das ist der erste Punkt, wird Krishna manifestiert. Und wie heißt es? Botschaften über die Persönlichkeit Gottes wie Krishna sind nicht von ihm verschieden. Er ist da. Und der einmal in Dwarka, ein kleines Krishna-Lila, machte Narada Muni für die 16.000 Königin von Krishna ein so vortreffliches Yajna, dass die Königin in ihrer großen Zufriedenheit ihm sagte, er könne alles von ihnen haben, was sie wollte. Und Krishna, also Narada Muni fragte nochmal nach, alles? Ja, wir sind so geberfreudig. Du hast uns dermaßen zufriedengestellt. Dann will ich Krishna. Die Königin informierte Krishna, dass sie ihn gerade verspielt hat. Krishna ging also mit Narada Muni. Und die Königin waren sehr, sehr betroffen. Nach einiger Zeit ließen sie eine Nachricht an Narada Muni ergehen, in dem es hieß, Narada, warum Krishna? Keiner kennt seine Kaste genau. Manche sagen, er sei der Sohn von Nanda und Yashoda, die Vaishyas sind, in Vrindavan. Andere sagen, er sei der Sohn von Vasudev und Devaki. Warum Krishna? Lieber, besser für dich, du bist ein armer Sadhu, du nimmst Juwelen. Wir machen dir folgendes Angebot. Wir wiegen Krishna auf mit Juwelen und die Menge, die nötig ist, kriegst du. Narada Muni stimmt zu und jetzt kehrt er mit Krishna nach Dwaraka zurück, wo eine goldene Waage schon aufgebaut war. Krishna setzte sich lächelnd auf die eine Seite der Waagschale und alle Königinnen brachten den Juwelenschmuck. Aber obwohl dass ein unglaublicher Berg von Juwelen wurde, bewegte sich Krishna nicht einen Millimeter vom Erdboden. Die Königin brachte in ihrer Verzweiflung alles. Die Waagschale musste in ihrer Flächendeckung erweitert werden, erweitert worden sein. Jedenfalls gingen sie in die Royal Treasuries, die Schatzkammern. Doch Krishna bewegte sich nicht. Da kam Rukmini, die erste Königin von Krishna, auf eine Idee. Sie ließ allen Schmuck entfernen und legte ein einziges Tulsi-Blatt, auf dem sie mit Sandelholz den Namen Krishna geschrieben hatte, auf die andere Seite der Waagschale. Und siehe da, es kam zum Gleichklang oder zum Gleichklang. Zum Ausgleich. Mit diesem Lila wird uns gezeigt, dass Krishna nicht verschieden ist von seinem heiligen Namen. Doch wie können wir das philosophisch verstehen? In der materiellen Welt ist eine Sache immer verschieden von dem Namen, dem diese Sache gegeben wird. Krishna jedoch, das ist in der materiellen Welt, wo Dualitäten existieren zwischen Namen und Dingen, zwischen Personen und ihren Namen und so weiter. In der spirituellen Welt haben wir jedoch eine absolute Welt, wo Dualitäten, wie wir sie in der materiellen Welt kennen, sofort wegfallen. Und da ist tatsächlich der Name Krishnas identisch mit Krishna, die Eigenschaft Krishnas identisch. Das heilige Dham, in dem sich Krishna aufhält, identisch mit ihm. Und die Verherrlichung Krishna identisch mit ihm. So, wenn man also über Krishna hört, ist Krishna persönlich gegenwärtig und reinigt das Herz. Denn bevor er sich auf das Herz, in den Lotus unseres Herzens setzt, macht er es selber sauber. Für uns ist es schwierig, das Herz sauber zu machen. Wir werden das im morgigen Vers oder übermorgigen Vers, also im nächsten Vers, sagen wir mal, sehen. Die materiellen Wünsche im Herzen sind so stark, dass selbst wenn man sie gereinigt hat, sie schon wieder zum Vorschein gekommen sind. Das Beispiel wird gegeben von einer Box, in der Kampfer aufbewahrt wird. Selbst nachdem man den Kampfer entfernt hat, riecht diese Box. Ihr könnt diese Box für vielleicht für Monate, ja Jahre in den Sonnenschein stellen. Es wird immer noch nach Kampfer schmecken, wie man in Schweizer Deutsch sagt. Riechen, wie man in Deutsch sagt. Es wird immer noch kampfrig sein. Das geht nicht raus. Oder in Indien, ihr könnt die Kerosinlampe, diese Stinkelampen, aus den Räumen entfernen, doch für lange Zeit hängt in den Räumen dieser Kerosingeruch. So ist auch trotz längeren Reinigens das Herz immer noch voll mit Wünschen. Wie Prabhupada sagt, wenn Geld oder auch sinnliche Befriedigung vor der bedingten Seele auftaucht, wird sie unruhig, weil sie schon seit unvordenklichen Zeiten mit diesen Dingen in Berührung steht. Nicht? Diese materiellen Wünsche, ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, und wir haben es hier mit der Familie und der erweiterten Familie zu tun, können wir feststellen, wir selber ja ernsthaft bemüht sind auf dem spirituellen Weg, aber zum Teil doch noch erhebliche Schwierigkeiten haben, eben durch diese Spuren, die uns nachhängen, dieser Kampfergeruch, der da ist, gibt eine Mystikerin aus dem Abendland, die sagt, der Geschmack der Sünde bleibt im Mund. So, also auch dieser Geschmack oder dieser Geruch der Sinnbefriedigung macht im Herzen präsent. So, der Herr selber muss kommen, um es mit diesen starken Schatten aufzunehmen. Und deswegen geht Krishna in das Herz rein. Wie kommt Krishna? Was ist seine Reiseroute? Er kommt durch den Kanal des Hörens in das Herz rein. Das ist seine bevorzugte Reiseroute. Und manchmal macht man Lichtmeditation, nicht? Beim Einatmen meditiert man über das Licht und beim Ausatmen über die ganzen Krankheiten und Schatten, die einen vergleichen, verlassen sollen. New Age-mäßig informiert in dieser Hinsicht auf eine Meditation. Ist auch ganz gut, also wenn man krank ist, kann man so durch Pranayama-Übungen einiges erreichen. Das funktioniert unglaublich. Ich mache das jetzt gerade so mein Grundchen, diese Meditation. Funktioniert. Nur, wenn es darum geht, die Krankheit des Herzens, die Megastatik im Herzen aufzulösen, dieser Erstarrtsein für die Wärme Krishnas, dann braucht es Krishna selber. Da kann man nicht ein mentales, positiv denken Prozess anwenden. Da muss Krishna selber kommen. Sonst geht es nicht. So, das heißt, dass das Herz wie eine Lotusblume ist. Im Augenblick, so sagt Vishwanath Chakravarti Thakur, steht unser Herz im Schlamm der materiellen Wünsche. Lotusblumen wachsen im Schlamm. Das ist also nicht dieses Biotop ist geeignet für Lotusblumen. Krishna nun, wenn wir ernsthaft über ihn hören, nimmt oder pflückt die Lotusblume, die zu brauchen ist, aus dem Sumpf der materiellen Wünsche. Das ist passiert. Das passiert. Aber man muss mit Aufmerksamkeit hören. Wenn man ohne Aufmerksamkeit hört, kann dieser Vorgang nicht einsetzen. Beim letzten Ferienlager hatten wir eine Sommercamp, oder wie wir beim letzten Sommercamp hatten wir ein sehr nices Zitat von Srila Prabhupada diesbezüglich. präsentiert. Und zwar ging es in diesem Zitat darum, wie man mit Aufmerksamkeit hören kann. Srila Prabhupada sagte daraufhin, man kann seinen Geist nicht kontrollieren, wenn man unrein ist in seinen Gewohnheiten von Essen, Schlafen, Verteidigen und Sexualität. Ein Mensch, der sich nicht an die regulierenden Prinzipien des menschlichen Lebens hält, wird seinen Geist nicht auf spirituelle Dinge kontrollieren können. Der Geist wird zu verunreinigt sein durch diese fortwährende Unreinheit, die zum Beispiel durch die Nahrungsmittel kommt, wenn man mörderische Speise ertilgt. Und nicht durch diese ganzen Kali-Yoga-Gewohnheiten ist es nicht möglich, voller aufmerksam zu sein. Also man kann das wirklich merken, wenn man mit, sagen wir mal, mit Beobachtungen Vorlesungen liegt. Vorlesungsgeber, die das lange machen, wissen genau, oder können das abstimmen ungefähr, was ihre Zuhörerschaft betrifft. Dann müssen sie jetzt von dem spirituellen Thema weggehen, um den Geist wieder einzufangen mit einem Brückenscherz. Also ein Scherz, der die Aufmerksamkeit fängt, sodass man wie über eine Brücke wieder zum festen Ufer gehen kann. Oder eine Brückengeschichte. Ständig müssen Brücken gebaut werden für die Aufmerksamkeit. Nicht von den Sommercamp-Gästen, aber von den gewöhnlichen Menschen. Also es ist wie zum Teil, also von diesen großen Konzerten, die wir in Serbien oder in Kroatien, jetzt liegt es schon ein Jahr zurück, wo wir die großen hatten mit den 7000 Leuten, aber immer noch sind wir in Serbien. Wenn da 5000 Leute, Schulkinder vor euch sind und ihr anfängt, einen Vortrag über spirituelle Philosophie zu geben, also es ist wirklich, man muss da, es ist eine Sache, man muss da fast in den Bereich des mystischen Yogas gehen und mentale Kräfte entfesseln, die da die Leute in den Bann ziehen. Und man braucht am Anfang eine Geschichte, um die zu einzufangen, und dann kurze Zeit Philosophie und dann wieder eine Geschichte, dann und so weiter. So, um so einen Saal wirklich zu ziehen aus dem Sumpf des materiellen Gedanken. So, also kurz gesagt, man kann nicht aufmerksam sein, wenn man nicht in den Gewohnheiten von Essen, Schlafen, Verteidigen und Sex rein ist. Fernerhin kann der Geist nicht aufmerksam sein, wenn man nicht ein wenig bewusst mentale Hygiene betreibt. Wir sprechen über Körperpflege. Was ist mit Geistpflege? Wie können wir überhaupt den Geist wohltun sein? Wir müssen uns befreien von Gedanken der Böswilligkeit auf andere. Wir müssen uns befreien vor der Neigung, unaufrichtig und unehrlich zu sein mit anderen und mit uns selber. Wir brauchen diese mentale Hygiene, um den Geist konzentrieren zu können. Aber wir werden immer nur eine kleine Bemühung machen können diesbezüglich. Der Hauptteil kommt von Krishna, der sieht, dass sein Devotee ernsthaft bemüht ist, in seinen Angewohnheiten und seinen Gedanken sich zu läutern. Dann kommt Krishna entgegen und dann kommt die eigentliche Reinigung. Dann smasht er sich, dann reißt er sich unser Herz aus dem Schlamm weg. Und und etwas ganz Bestimmtes passiert in der Psychologie des Devotees, welches im zweiten Kanto gedrückt wird, im zweiten Kapitel, Text 37. Es heißt hier, diejenigen, die durch die Ohren trinken. Das ist ein schönes Motto. Durch die Ohren trinken. Diejenigen, die durch die Ohren trinken, die mit der nektarhaften Botschaft von Sri Krishna erfüllt ist, dem Geliebten der Devotees, reinigen das verschmutzte Lebensziel, was als materieller Genuss bekannt ist, und gehen so zurück zu Gott, zu den Lotusfüßen von ihm, der Persönlichkeit Gottes. Durch das aurale Trinken oder das akustische Trinken der transzendentalen Botschaften Krishnas geschieht eine Umorientierung. Unser Lebensziel was vielleicht vorher oder mit Sicherheit vorher materieller Genuss gewesen sein muss, denn wir sind Freudensucher von Natur aus. Dieses Lebensziel verblasst und ein anderes Ziel entsteht wie eine leuchtende Ballast am Horizont, nämlich der Wunsch, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu kommen. Das ist, was geschieht durch das Hören und Schenken des Heiligen Namens. Ich hatte vor 2 Wochen eine kleine Umfrage gemacht in einem Tempel in Kroatien. Was ist überhaupt euer Ziel im Leben? Was ist das Ziel des Lebens? Und da sagte mir einer, ich möchte das im Vertrauen bewahren, weil es in meinem, wer es war, ich möchte zur Zeit des Todes an die richtigen Dinge denken. Ein Ziel von ihm. Ich habe ehrlich oder was ist es nur bewegt durch die Notwendigkeit, etwas Vernünftiges zu sagen in diese Kreise. Und er sagte, nee, also ganz im Ernst, ich denke oft daran und arbeite daran. Ich fand das ein interessantes Ziel. Und das war vorher ein Mensch, der Raketen entwickelt hat, um die Russen abzuschießen. Der hatte damals andere Ziele gehabt. So im spirituellen Leben gibt es eine Zielverlagerung. Und das geschieht, wenn Krishna im Herzen auftaucht und weggeht. Wenn ihr diesen Text für weitere Referenzen lesen möchtet, im Eigenstudio oder so, ist ein sehr, sehr interessanter Text. Er ist zu finden im 2. Kanto, 2. Kapitel, Text 37. So. Das ist also, wie es funktioniert. Ich darf zusammenfassen, Krishna, der nicht verschieden ist von seinen Botschaften, seinem heiligen Namen, erscheint selber und nimmt den Vorgang der Reinigung selber vor. Krishna ist gütig zu allen, auch zu den Atheisten. Ohne Krishna gäbe es keinen Sauerstoff, keine Sonne, nicht die natürlichen Vorgänge des Stoffausgleiches, Stoffwechsels, der Nahrungsumsetzung und so weiter. Krishna ist das Feuer der Verdauung. Was können der Atheist essen? Er kann nicht mal seine Krabben vertilgen, wenn nicht das Feuer der Verdauung im Magen da ist. Krishna sagt, er ist dieses Feuer der Verdauung. Mit anderen Worten, die Vorgänge des Universums geschehen durch den Mover, den Beweger aller Dinge, wie es Kant ausdrückt, den ursprünglichen Beweger, nämlich Krishna. Krishna ist gütig zu jedem, aber eines seiner Namen ist Bhakta Vatsala. Bhakta Vatsala heißt, dass er ganz besonders gütig ist zu seinem Bhakta. Das ist das Prärogativ, also das Vorrecht der Devotis, die im Dienst leisten. Krishna ist ganz besonders gütig. Und Krishna kann durch seine machtvollen Energie immer in Touch, in Kontakt mit dem Devotee sein und ihm helfen. Wenn eine Sache wie die Sonne, sagt Prabhupada, uns begleiten kann in dieser Welt, wohin auch immer wir gehen, scheint über den Kopf, wie kann denn Krishna, dann kann auch Krishna, der Ursprung aller Sonnen, immer mit dem Devotee zusammen sein und im Herzen residieren. Als aktiver, wohlmeinender Freund wirken. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Krishna ist natürlich auch im Herzen des Nicht-Gottgeweihten, aber er wird sozusagen aktiv, indem der Gottgeweihte den Wunsch entwickelt, den Urge heißt es im Englischen, den Drang entwickelt, über ihn zu hören. Dieser Drang des Devotees ist am Anfang sehr, sehr schwach. Der Drang nach Krishna ist sehr, sehr schwach. Aber durch das Hören über Krishna, über den wunderbaren Krishna, wird er sehr stark. Und irgendwann wird Krishna so erscheinen. Was machst du zum Beispiel, wenn ich sage zu dir, Haritaki? Was? Hatari, auch schön. Hatari. Ich sitze in meinem Zimmer und wenn du mich nicht besuchen kommst, dann faste ich. Wirst du dann geschehen. Wenn ich aber 3 Tage gefastet habe, irgendwann musst du kommen, um Skandale zu verhüten, wenn etwas ein toter Gast im Hotel Bellevue. Der Drang nach Krishna zu hören, wird durch das Hören von Krishna irgendwann so stark, dass Krishna persönlich kommen muss einfach. Weil der Devotee sich nicht mehr zufrieden geben kann, ohne. Wir hören von Raghunath Goswami, der am Radhakund ist und über Krishna, also Krishna lobpreist und ausruft, wenn du nicht das Boot deiner Barmherzigkeit schickst, werde ich in dem Ozean des Matsyan-Daseins ertrinken. Solch ein Drang. Oder er sieht dann plötzlich in einer Sicht das göttliche Paar im Radhakunda erscheinen und ihre transzendentalen Lieder, ihre Wasserspiele ausführen. Nicht so dieser, am Anfang ist, wenn wir hören, wird Krishna erstmal die materiellen Wünsche uns befreien von diesen materiellen Wünschen. Aber je mehr wir hören über Krishna, desto stärker wird schließlich der Drang werden, sodass Krishna dann ganz persönlich, also ganz persönlich, nicht als Überseele mehr, sondern ganz persönlich präsent ist in seinem transzendentalen Aspekt. Nun zum Schluss möchte ich noch einen Punkt machen, der sehr, sehr ekstatisch ist. Srila Prabhupada hat diesen Punkt sehr, sehr intensiv gemacht. Durch das Hören über Krishna wird im Zuhörer eine Art Verdienst geschaffen. Durch das wiederholte Hören wird ein Sukriti aufgebaut. Sanskrit heißt Sukriti. Sukriti ist schwierig auszudrücken. Prabhupada hat dieses Wort übersetzt als Piety, als Frömmigkeit. Wir meinen jetzt aber nicht die Sattva-Guna-Frömmigkeit, damit in der Erscheinungsweise der Tugend umgeben von einem Engelschor, von Halleluja-Trompeten und so weiter, sondern wir meinen mit dieser Piety ein Sukriti, das heißt ein Verdienst, etwas, was zunimmt. Und was dann schließlich, wenn es ein gewisses Maß erreicht hat, den Devoti dazu bringt, hingebungsvollen Dienst auszuführen. Yesham Twantagatang Papang Jananam Punyakarmanam, heißt es. Wer in diesem und im vorangegangenen Leben fromm gehandelt hat und bei wem die Dualität der Täuschung weg ist, der kann sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Also diese Tätigkeiten, diese Sukriti-Tätigkeiten, wo man in Kontakt kommt mit spirituellen Dingen, mit Krishna, bauen also etwas auf, was einen berechtigt, Krishna zu erlangen. Ich möchte es mal geschäftsmännisch ausdrücken, um auch alle Zuhörer zu erreichen. Wenn man, es gab damals in meiner Jugendzeit so ein diese Haferflocken, Köln-Haferflocken hießen die. Kernige gab es und feine. So die, wir als Kinder mit der starken Verdauung haben die Kernigen bevorzugt. Und da war immer so ein, da waren dann so Bons drin. Und die sammelte man dann. Und wenn man also, ich weiß nicht wie viel, 200 Bons hatte, vielleicht nicht 200, das ist ein bisschen stark, also vielleicht mal 98 oder so, dann konnte man die einsenden und dann bekam man also irgend so ein Sammelalbum, wo man also die Bei den nächsten Tüten waren dann nämlich so Bilder drin, die konnte man dann da reinstecken, also man blieb weiter auf der Spur der kerligen Kölns floppen. War die Idee wahrscheinlich. Aber nehmen wir mal dieses Beispiel in seiner, aus diesem Kinderkontext, reißen wir es mal aus dem Kinderkontext und sehen, worum es geht. Man tut etwas, also man sammelt da diese Artikel und wird dann qualifiziert, ein großes Geschenk zu bekommen. Nicht? So ist es, wenn wir mit diesen spirituellen Vorgängen, ganz besonders das Hören, in Kontakt kommen. Wenn man hört und hört und hört und hört, erlangt man eine bestimmte Qualifikation. Diese Qualifikation oder diese Bon, ist es, dass man in den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes eintreten kann. Und das Erstaunliche ist, dass dies selbst geschieht, wenn man das unbewusst tut. In der Gita Mahatmya, die im Padma Purana auftritt, wird das Beispiel von zwei Mädchen gegeben. Diese Mädchen waren Gesellschaftsmädchen am Hofe von Indra und wurden eines Tages vom Indra auf die Erde geschickt, um einen Yogi zu verführen. Dieser Yogi hatte sehr große Entsagungen auf sich geübt und hatte auch bestimmte Verdienste erworben, die ihn so stark machten, dass Indra Angst hatte um seine Position auf dem himmlischen Planeten und ihn somit zu Fall bringen wollte. Und die beiden tanzten sehr schön in einer Brise. Die Brise, so wird beschrieben, trug die Kleidung von ihren makellos geformten Körpern. Der Yogi war jedoch überhaupt nicht angetan. Also Indra hat ihn maßlos unterschätzt, was seine Geisteskontrolle betraf. Und er schaute einfach nur mit zornigem Blick auf diese Mädchen hin und sah, wie könnt ihr nur? Wo sind wir denn hier? So mit dieser Geste. Und verfluchte sie dann zu Bäumen zu werden. Unbeweglich zu stehen. Fast wie Karls. Also ich muss sagen, deine Dias-Show war sehr, sehr... Nein, ich habe noch geträumt in den Träumen. Das hat mich sehr angerührt. Besonders diese Klagen zum Himmel gehobenen Baumfäuste. Die waren sehr tief psychologisch wirksam. Die waren dann also auch so Bäume, so ganz gewöhnliche, starre, nackte Bäume, bis eines Tages der weise Bharata kam. Bharata, wir haben ein Bharata das hier. Dieser Bharata nun, dieser weise Bharata, chantete jeden Tag das zweite Kapitel der Bhagavad Gita einmal durch. Und er fühlte sich ein bisschen müde und legte sich auf diese Zwillingsbäume, also den Kopf an der Schulter des einen, also ich muss mich hier sagen, von den dann, Jürgen, kannst du sie mal in sich einbringen. Also, er lehnte sich gegen die Wurzel und die Füße, die legte er ein bisschen hoch, wie man es in kultivierten Kreisen tut, auf die Wurzel des anderen Baumes und machte ein vornehmes Nickerchen. Dann stand er auf und kurze Zeit später verdorrten diese Bäume. Sie hatten nämlich den Körper aufgegeben, diese beiden Gesellschaftsmädchen. Und das war gut, also jetzt keine Angst. Bharata ging einige Jahre später in der Stadt Kashi spazieren und da traf er zwei wunderschöne Zwillinge, zwei Mädchen, die ihm mit Tränen in den Augen sagten, wir sind gefallene Devas, aber du hast uns seinerzeit von dem Fluch befreit, von dem Fluch des Yogis, als du nämlich auf uns gerastet hast, die Füße und den Kopf auf uns gelegt hast, da kamen wir mit deinen Sukriti in Kontakt, was du dir erworben hast durch das tägliche Chanten des zweiten Kapitels. Und das hat uns dermaßen intensiv geläutert, dass wir jetzt durch den Kontakt elektrisiert werden oder zu kritisiert wurden und als Folge davon eine Geburt in einer devoten Brahmana-Familie nahmen, wo wir schon von Anbeginn unseres Lebens uns im Dienste Krishnas beschäftigten. Hab vielen Dank, dass du dich auf uns gelegt hast. Und Bharata war gerührt. Für ihn war es klar, es hatte nichts mit ihm zu tun, sondern mit der unglaublichen Kraft der höchsten Persönlichkeit Gottes, die, wenn man einfach diese Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes ausführt, insbesondere das Hören über ihn, Sukriti ausführt. Prabhupada hat diesen Punkt, diesen philosophischen Punkt in seiner Verbreitung des Krishna-Bewusstseins gemacht. Er hat seine Sankirtan-Party überall hingeschickt, die den heiligen Namen chanten. Und Prabhupada kommentierte, die Leute mögen es verstehen oder nicht. Wir zwingen sie. Damit meinte er die Wirksamkeit, die durch das Chanten der heiligen Namen ist. Srila Prabhupada sagte sogar, dass in einer Straße, wo die Sankirtan-Party schon längst nicht mehr chantet, immer noch diese Kraft der Botschaft des Herrn in der Luft hängt und jemand, der nur da durchgeht, meinetwegen auf Einkauf, ein Einkaufsbummel macht, immer noch ein bisschen von diesem Sukriti erfährt. Prabhupada hat diesen Punkt sogar in einer Weise gemacht, die vielleicht eher unkonventionell zu deuten ist. In einer Vorlesung sprach er davon, dass sich manche in manchen Städten beschwert wird über die Devotees. Ich kann mich deutlich erinnern, in London wurden wir regelmäßig eingesperrt. Wir haben gechantet, viele Leute kamen und dann kamen die Bobbys. Ich wurde einmal abgeschleppt, weil ich predigte in London und so viele Leute, also war bestimmt nicht gut, es war nur sensationell wahrscheinlich, so viele Leute stehen blieben und ein Bobby kam zu mir und sagte, Sir, you are causing a traffic jam. Gentlemen, Sie verursachen eine Verkehrsstockung. Die Sankirtan-Partys haben das gemacht und deswegen sahen sich die Ordnungshüter gezwungen, uns immer wieder einzusperren. Aber weil wir kein Geld hatten und überhaupt das, sondern so Devotees, denen kann man letztendlich nichts tun, haben die uns dann immer wieder gehen gelassen, bis sie schließlich sich damit abgefunden haben, dass das Chanten des Hare Krishna Mantras zum Londoner Stadtbild gehört. Das ist immer noch so. Nicht? Das haben sie schließlich akzeptieren müssen, weil das. Sie haben uns eingesperrt ins Gefängnis und dann Prabhupada sagte, es macht nichts, ihr könnt ins Gefängnis gehen, chantet einfach weiter. Krishna wird schon sorgen. Und so kamen wir dann immer wieder zum Vorschein. Blub, am nächsten Tag waren wir schon wieder da und haben gechantet. In Paris gab es regelrechte Jagdszenen, wo die Polizei uns durch die Metros gejagt hat, weil es hat sich geeignet für Spielfilme der Klasse B. Prabhupada hat das bewusst gemacht, als ein spiritueller Revolutionär, der die zur Hölle gehende Gesellschaft des Kali Yugas durch Sukriti erheben möchte. Ich weiß, wir sind in der ordnungsliebenden, wir sind ja gleich in der Schweiz, aber fast so gut wie in der Schweiz sind wir. Keine Angst, das war, wir machen das nicht mehr. Wir sind inzwischen, haben wir andere, weil die gesellschaftlichen Prozesse sich verändert haben, haben wir andere Wege genommen. Wir chanten immer noch, aber wir holen uns inzwischen Erlaubnisse und so weiter und so fort. Also ich möchte es zu den eher konventionellen sagen. Es geht nicht um diesen Punkt. Es geht um den Punkt des Sukritis. Das Chanten, auch wenn man es nicht versteht, auch wenn man unbewusst noch ist und wenn das Herz noch voll mit Kampfergeruch ist, wenn man so möchte, hat eine aufbauende Wirkung. Prabhupada sagte von sich aus, ich kam nach New York und las die Bhagavad Gita auf der Straße, in den Läden, im Park und chantete. Und ihr habt es gehört und seid jetzt im Krishna-Bewusstsein. begegnet. Das ist also Srimata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana. Wir brauchen einfach nur zu hören über die höchste Persönlichkeit Gottes und seine Spiele. Und so wird es die Unreinheit im Herzen bewahrt. In der Zuhörerschaft heute Morgen sitzen auch Devotees, die seit 10 Jahren oder länger schon Katahen, also ihre Katah, ihre Medizin nehmen, aber die sagen, mein Herz ist noch immer eine Mördergrube. Bei mir hat es nicht gewirkt. Dieser Punkt wird im nächsten Text angesprochen, Text 18. Es wird also noch einmal, es wird ein Turbo, ein Beschleuniger noch angeboten, eine Möglichkeit, durch den diese an und für sich schon sehr wirksame Medizin noch wirksamer wird. Das, wie gesagt, diese Verse sind sehr analytisch und im nächsten Text werden wir dann weiter davon sprechen. Jiva Goswami macht da sehr erstaunliche Beobachtung zu. Und weil das sind jetzt ein Geheimnis, das morgen, aber ich weiß nicht, wann bei der nächsten Vorlesung kommt. Jetzt wollen wir hier zu einem Ende kommen. Bitte wendet diese Medizin mit großem Vertrauen an, wendet sie vor allen Dingen regelmäßig an und ihr werdet sehen, wie das Leben sich verändert. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Wenn der Pfad des Krishna-Bewusstseins schmal ist, brauche ich Möglichkeiten, um zu sehen, wann ich ihn verlasse, besonders auf der feinstofflichen Ebene, also in Gedanken. Grundsätzlich kann man sagen, dass ein Devoti sich immer wieder untersuchen sollte, ob er richtig liegt. Jeden Ekadasi sollte diese Introspektion, also die Schau nach innen, stattfinden. Er kann erkennen, wenn er falsch liegt, meistens daran, dass er sich ein bisschen unwohl fühlt. Es kann dann jedoch noch weitergehen. Man sollte sprechen mit Devotees, denn sehr oft kann man sich selber nicht sehen, wie man ist. Es liegt daran, dass wir zwei Augen haben, die fest verwachsen sind mit dem Körper. Aber ein anderer kann zum Beispiel sehen, dass du vielleicht Marmeladeschmiere auf der linken Wange hast. Also, du weißt, was ich meine. Ne? Letztendlich nehmen wir einen spirituellen Meister an und wir wenden uns an ihn mit Fragen, was wir verbessern können, wie wir unseren Dienst verbessern können, wenn wir das dann hinweisen. Spirituelle Meister wartet übrigens darauf, dass das geschieht, was zum Teil eine Rarität ist. Nicht, dass, wir müssen also es ist gut, wenn eine Hilfe von außen kommt. Außerdem ist sehr gut, Gemeinschaft mit Devotees zu pflegen und mit ihnen zu sprechen, aber nicht über nur sachbezogene Themen, wo ist die Seife her, wo ist der Schauer, wo gibt es Pizza und so weiter, sondern über Dinge, die das Herz bewegen, sich vertraulich offenbaren, vertrauliche Fragen stellen, dann können die Devotees sprechen sie auch über spirituelle Themen und dann merkt man im Vergleich, wo man so steht. Die Älteren, die wohl dies machen, dass sehr oft, wenn sie zusammenkommen. Sie sprechen über Dinge, die sie bewegen und dann im Gespräch sieht man automatisch, wo der andere ist. Zum Beispiel, gestern hatte ich einen Brief bekommen das ist auch Gemeinschaftsleben von jemandem. Er hat mir gesagt, wie ein Devoti, der ihm sehr, sehr am Herzen lag, gestorben ist. Also durch einen Verkehrsunfall. Er war automatisch tot. Und als er das hörte, war er so betroffen, er setzte sich aufs Floß hin und fing an zu, wirklich zu weinen, weil das war ein Freund. Und er sah dann, wie sich, das war so, ihr wisst, vielleicht heutzutage ist es so, im Sommer sind die Menschen bis 11 Uhr unterwegs oder 12 Uhr oder noch länger. Und dann waren da die jungen Pärchen, die sich umarmten, die jungen Leute, die unseren schwätzten. Und das hörte er alles, saß da und die gingen so vorbei, promenierten so vorbei. Und er hat geschrieben, in dem Augenblick sah ich die Welt plötzlich aus ganz und gar anderen Weise. Es war plötzlich so widersinnig. Hier war der war kurz gekommen und war schnell gegangen. Und als ich diesen Brief jetzt so las, das ist so reingefahren, wie man in Schweizer Welt sagt. Ne? So reingefahren. Also das ist, ich stehe immer noch unter dieser Wirkung dieses, ja, wir sind nur vorübergehend hier. Stimmt ja. Gut, dass er es mir gesagt hat. Und bin sehr profitiert. Das hat Konsequenzen für das Leben. So in dieser Gemeinschaft kannst du also sehen, wenn du so ein bisschen abwinkst wieder. In die mentalen Bilder von Hieronymus Bosch. Das mal so die Unterwelt des Geistes. Auch kannst du es merken, wenn du sehr ernsthaft bist für dein spirituelles Leben. Dann merkst du, was ist denn da wieder der Geist gehuscht? Viel Erfolg. Da sind die Schatten. Zu sehen, wie in der Dämmerung des Krishna-Bewusstseins fliehen plötzlich. Viel Erfolg. Und dann die kurz betrachten, aber nicht zu lange. Gut. Bitte. Regelmäßig Spenden geben. Du solltest einfach wissen, dass du diese Arbeit tust als eine Notwendigkeit, deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber damit es nicht nur auf dich zentriert bleibt und somit zu karmischer Tätigkeit bringt, solltest du spenden. Ich kann aus eigener Erfahrung daraus sagen, mit dem Umgang dir vielleicht etwas sagen. 1971 oder so kamen die Devotis auf mich zu, so ein bisschen verlegen und drückten, kannst du uns helfen? Ich war da nur so ein Gast, der regelmäßig kam. Ich sagte es gerne, also worum geht es? Prabhupada kommt nach London. Und wir wollen ihn alle sehen im Tempel. Aber wir haben kein Geld. Und ich hatte immer versucht zu verbergen, dass ich Geld hatte. Die Devotees haben das schon gesehen. Und dann sagten sie, und sagte, wie viele Devotis wollen denn gehen? 50 oder 50 oder so. Und das war also etwas, wovor ich wirklich Angst hatte. Mein Hintergrund ist nicht sehr lobenswert und hatte noch keine vorbereitenden Erfahrungen mit Wohltätigkeit gemacht bis zu dem Zeitpunkt. Und Und ich habe mir dann eine Gedenkpause ausgebeten und bin in die gegangen, zwei Seelen gegangen in meiner Brust. Soll ich das geben oder nicht? Und irgendwann sagte ich, ach Mist, ich will so und so dieses materialistische Leben nicht mehr. Und bin dann ein größeren Betrag abgehoben von der Bank und das dann zur Verfügung gestellt. Und im gleichen Augenblick, wo ich den Schluss gefasst hatte, wurde ich so glücklich. Richtig so glücklich, so befreit von einer Last. So dieses Spenden geben. Wir mögen denken, ach, diese Devotees, die macht sie so gerne, aber ich habe schon gelesen, irgendwann fragen sie einen um Geld. Nicht, das war so meine Befürchtung. Aber ich kann dir sagen, es ist Nektar. Und zahlreiche andere, die diese Erfahrung machen durften, haben das Gefühl, einfach Nektar. Du kannst ja mit kleinen Beträgen anfangen, wenn du noch nicht überzeugt bist. Ich meine, ich will nicht irgendetwas sagen, wo es nicht unglaublich ist. Aber das ist, ich meine, ich habe es mal wirklich so gesagt, das ist tatsächlich der Punkt. Wir müssen die Früchte unserer Tätigkeiten geben zu Krishna. So machen wir es, unsere karmischen Tätigkeiten zu Karma Yoga, also Karma ist, welches mit Bhakti überzogen ist und uns mit Krishna verbindet. Wir mögen jetzt, ich könnte dir auch sagen, so, ja, denk doch einfach an Krishna in der Arbeitsstelle und so spiritualisierst du das, wenn du jetzt was arbeitest du? Wenn du jetzt da die Maschinen zusammenstellst, denke, das ist so wie diese Maschine wird irgendwann mal etwas fürs Krishna tun. Aber ich meine, wir wissen, wofür deine Maschinen verwandt werden innerhalb einer Gesellschaft, die nicht so Gottes orientiert ist. Deswegen, wenn du willst, dass diese Tätigkeit, die du hast, das Ergebnis deines Tuns tatsächlich Krishna nutzt, dann geht es wirklich darum, eine Spende zu geben für Krishna. Und wir haben Freundeskreise, einen sehr fantastischen Freundeskreis. Bist du von Deutschland oder von der Schweiz? Von Basel. Da kannst du den Freundeskreis beitreten, regelmäßig einen Obolus geben und kriegst dann noch ein Magazin, Prasadam und vor allen Dingen eben das Gefühl, dass du Krishna siehst. Das ist wirklich der Punkt, weil du so ernsthaft schaust und so eine ernsthafte Frage stellst, möchte ich das dann auch so sagen. Noch jemand? Auch wenn wir im Haushälterstand sind, einfach nur unsere Wohnung zu erhalten, unser Leben ist Status quo, das ist gut, wenn wir damit ein Krishna-bewusstes Zuhause machen, aber es ist gut, hier und da Spenden zu geben für Krishna. Charity, der Grihastha-Stand, wird gehalten durch Wohltätigkeit. Der Brahmachari-Stand wird durch andere Dinge erhalten. Dienst zu der Gesellschaft, Dienst und Austerity und Entsagung. Sanyas-Stand wird verdorben, wird erhalten, ich spreche es immer positiv, durch selbstloses Opfer der Gesellschaft gegenüber, den anderen durch Predigen. So, wir müssen alle irgendwo uns situieren und etwas tun, sonst wodurch wir verbunden sind mit Krishna. Gut. Ich bin ein bisschen schockiert. Habt ihr diesen Srinivasan-Vers? Vielleicht wollt ihr ihn nochmal lesen für euch. Ist so wichtig. Hier, ich will nochmal kurz zusammenfassen. Aufzuwachen vom materiellen Leben ist schwierig, weil wir im Herzen so viele Dinge haben, die uns als materielle Leben festketten. Wir können jedoch den schmalen Pfad des spirituellen Lebens gehen, durch Krishnas Hilfe, der durch das Hören seiner tugendhaften Botschaften in unser Herz reingeht und die materiellen Wünsche vertreibt. Durch dieses Hören kriegen wir einen bestimmten spirituellen Bonus, wenn man so will, oder Sukriti in Sanskrit, welches uns befähigt, in das Königreich Gottes einzugehen. Beispiele waren die beiden gefallenen Nymphen, hätte ich fast gesagt, oder Gesellschaftsmädchen aus dem himmlischen Bereich. Beispiele war Srila Prabhupada, Sankirtan, Predigen. Und Beispiele sind wir letztendlich alle, die sich hier sitzen. Gut, vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen sehr, sehr intensiven und spirituell ergiebigen zweiten Tag im Sommercamp. Es wird langsam eine sehr schöne Atmosphäre hier gestaltet. Man merkt, wie sich die Atmosphäre verwandelt durch euch alle. Sehr nice. Da sind sehr froh, diesmal so interessierte Gäste wie euch empfangen und dienen zu können. Srila Prabhupada ki jai. Sisi Gaura Nitai ki jai. Gaura Premanandi. Hari Hari Bol.